Zukunft Orange, der Ideenexpo-Podcast.
Zukunft Orange, heute aus dem Google Office in Berlin. Und wer sagt eigentlich, dass die Tech-Welt trocken ist? Heute beweisen wir das Gegenteil, und zwar mit einer Frau, die diese Welt nicht nur versteht, sondern sie auch begeisternd erklärt. Bei mir ist Lisa Ide. Lisa, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und damit die Hörer auch wissen, mit wem genau sie es zu tun haben, stell dich doch bitte mal kurz in zwei, drei Sätzen vor.
Blitzporträt. Was ihr über mich wissen solltet.
Also ich bin Lisa, ich bin unter anderem Buchautorin, Speakerin, Content Creatorin und nebenbei arbeite ich bei Google.
Das ist ja schon eine ziemlich lange Liste. Wie würdest du denn deinen genauen Job oder besser gesagt deinen Berufsalltag beschreiben? Wie sieht das so bei dir aus?
Ich würde sagen, mein Job ist eine bunte Mischung aus kreativen Aspekten, aus Technik und vor allem Wissensvermittlung. Also ich liebe es, komplexe IT-Themen so aufzubereiten, dass man sie verständlich vermitteln kann, dass es spannend ist. Unter anderem in meinen Büchern, auf der Bühne, in Workshops oder auch online als Content-Creatorin. Und im Kern geht es mir immer darum, Menschen für Technologie zu begeistern und quasi meine Begeisterung denen auch weiterzugeben und insbesondere junge Menschen und Frauen zu ermutigen, ihren Weg in die IT zu finden und zu gehen.
Hast du gerade schon über deine Begeisterung gesprochen. Wie hast du die denn entdeckt, dass du die quasi hast für diese Tech-Welt?
Das ist eine ziemlich schöne Story, glaube ich. Und zwar, das war mit 11 Jahren. Dort waren wir in einem Laden, wo meine Mama einfach viel zu lange drin war. Und dann habe ich so rumgeschaut, was liegt da so, und sehe auf so einem quasi Krabbeltisch ein Buch. Da steht, erstelle deine eigene Homepage. Und da war so ein Alien drauf abgebildet. Und ich fand, das sah irgendwie suspekt aus. Und dann habe ich irgendwie irgendwann dann festgestellt, für Kids, und dachte so, hä? Wirklich? Und habe es aufgebracht und habe dann gesehen, dass auf jeder Seite nur so 2 riesengroße Grafiken sind und an jedem nur so 1-2 Stichpunkte. Und dann auch in den Grafiken eingezeichnet ist, wo man da was machen soll. Und ich dachte so, boah, das sieht super einfach aus. Ich muss meine Mama überzeugen, dass ich dieses Buch bekomme. Und meine Mama war dann auch davon angetan, hat mir das Buch geholt. Und dann hatte ich innerhalb von 2 Tagen dieses Buch durchgearbeitet, weil ich einfach so begeistert davon war. Und dort hat man unter anderem die ganze Zeit in dem sogenannten Editor den Code getippt. Und ich habe damals auch, ich kann mich noch erinnern, mich immer gefragt, wofür ist das Programm eigentlich da? Also ich meine, als ich noch jung war, da war das so gerade neu, dass alle so irgendwie einen Rechner zu Hause haben. Und ich habe schon immer sehr neugierig da rumgeklickt und geschaut, was wir da so für Programme haben. Und plötzlich hatte ich quasi einen Anwendungsfall dafür. Und ich weiß, dass ich dann dachte, okay, was erstelle ich jetzt? Ich erstelle am besten eine Website für meine Mama. Weil die war zu dem Zeitpunkt selbstständig und ich natürlich super stolz, was ich da gemacht habe.
Wie alt warst du da?
So 11 Jahre. Und ich habe das dann meiner Mama gezeigt und die hat, glaube ich, einen kleinen Schock bekommen, weil ich habe ihr Gesicht in so ein Bild reingeschoppt. In dem Bild war eine Lokomotive und das Gesicht meiner Mama schaute aus dem Fenster. Das macht Sinn, wenn man weiß, was sie selbstständig gemacht hat.
Ne? Selbstständige Lokführerin, oder?
Fast. Also sie hat Holztürschilder hergestellt. Also vielleicht kennt ihr das noch, dass man so in Kinderzimmern oder an Toilettentüren quasi so Schilder hatte, dass man weiß, ah, das ist das Bad und das ist das Zimmer von der Lisa und so weiter. Und da hatten wir auch eine Lokomotive als Untergrund, wo man dann so Buchstaben drauf legen konnte. Und da haben wir das auch immer so Dinge gezeigt, hey, da könntet ihr auch ein kleines Bildchen reinkleben von eurem Kind. Und deswegen dachte ich, boah, das ist bestimmt voll lustig, da meine Mama reinzuschauen. Und sie hat das halt nur in diesem Browser gesehen und war direkt, so ist das im Internet, ne? Weil das sah so aus und wer sich da nicht auskennt, nicht alles muss direkt im Internet sein. Man programmiert eigentlich sehr viel lokal, bevor man das sozusagen irgendwo ins Internet stellt und mit anderen teilt. Und da meine Mama ganz stolz erzählt, nee, aber da steht auch im Buch, wie man das ins Internet stellen kann.
Wir könnten es jederzeit online gehen lassen.
Ja, genau, kein Problem. Wir können das Ding online stellen. Aber diese Seite sah so furchtbar aus. Ich habe das irgendwann mir nochmal angeguckt.
Gibt's die noch?
Ja, also bei mir auf meiner Festplatte auf jeden Fall. Also es ist noch so eine Erinnerung. Alles ist kunterbunt auf dieser Seite. Dieses Foto, es ist einfach furchtbar. Und ich hatte aber meiner Mama auch gesagt, die haben auch da geschrieben, man sollte jetzt quasi seine Eltern vor um Erlaubnis bitten, weil es dann auch eventuell mit Kosten zusammenhängt und, und. Ja, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass das bei mir so ein Aha-Moment war. So plötzlich habe ich da irgend so ein Werkzeug kennengelernt, also das Programmieren, womit ich meine Ideen umsetzen kann. Und das war für mich total cool, weil für mich war auch diese Webseitenerstellung sowas Kreatives und eine Art und Weise, quasi meine Ideen rauszubringen, die Welt irgendwie da mitzureden, sozusagen in dieser neuen Internetwelt, in unserem Neuland. Und das war für mich schon wirklich einschneidendes Erlebnis. Und diese Begeisterung versuche ich auch dann immer in Programmierworkshops rüberzubringen und ja, zu entfachen quasi dieses Feuer.
Und wie ging es dann quasi für dich weiter? Weil du bist jetzt ja nicht mehr 11 und sitzt mittlerweile hier bei Google in Berlin. Also es lief ja anscheinend dann ganz gut.
Ja, ich bin dabei geblieben. Also ich weiß, dass ich damals zu Schulzeiten auch Lehrkräfte hatte, die das Ganze supportet haben. Unter anderem mein Mathelehrer. Liebe Grüße an ihn. Der hat mich direkt mit offenen Armen empfangen, als ich damals aufs Gymnasium gewechselt bin, weil ich habe damals schon in Mathe-Olympiaden sehr gut abgeschnitten und er hat das direkt supportet. Wir hatten da auch immer so eine Art Jahres-DVD, das war eigentlich eine Webseite und da konnte man dann immer nachschauen, was so für Fotos erstellt wurden vom Fotografen, was für Events stattfanden und da habe ich dann aktiv mitentwickelt und diese Webseiten quasi erstellt. Und irgendwann, so zu Abi-Zeiten, habe ich mich gefragt, was macht mein Bruder jetzt eigentlich? Weil da habe ich dann so diesen Druck gespürt, ich muss mich jetzt entscheiden. Und IT war auf jeden Fall eine Leidenschaft von mir. Aber ich habe mich auch für sehr viele andere Fächer begeistert. Mir fiel halt Gott sei Dank vieles leicht. Ich hatte Gott sei Dank nicht so einen großen Struggle. Und hatte auch mit anderen Ideen ein bisschen überlegt, vielleicht Zahnärztin oder sowas zu werden. Und ja, dann hatte ich aber überlegt, okay, was macht mein Bruder? Weil mein Bruder war, würde ich sagen, schon sehr lange ein Vorbild von mir. Wir haben uns für ähnliche Sachen interessiert. Wir waren beide im Schachclub, beide im Matheclub und. Und ich dachte so, okay, der macht jetzt irgendwas, was ihm anscheinend Spaß macht. Aber er erzählt es mir irgendwie nicht, weil seit der Pubertät war er ein bisschen anders, ein bisschen verschlossener. Also habe ich einfach mal selber recherchiert und bin dann auf das Hasso-Plattner-Institut gestoßen in Potsdam. Und dort kann man studieren, aber dort kann man sogar auch als Schülerin an verschiedensten Angeboten teilnehmen. Und dann habe ich da ein Sommercamp lang verbracht, bin ein Jahr lang dort alle zwei Wochen zu einer Art Informatikunterricht auch gegangen und habe dieses Campusleben quasi dadurch kennengelernt. Und das war damals auch alles noch ein Stück kleiner. Das heißt, es hat sich schnell rumgesprochen, dass ich dort einen Bruder habe. Und dann war auch direkt so, hey Lisa, erzähl mir mal irgendwas über deinen Bruder, was ich quasi gegen ihn verwenden kann oder so. Also man hat sich irgendwie schon aufgenommen gefühlt. Und ich dachte so, okay, will ich auch studieren? Und dann habe ich dort angefangen zu studieren. Und habe mich aber am Anfang nicht so getraut, direkt als Programmiererin irgendwie zu arbeiten, weil ich so dachte, boah, ich habe hier so krasse Kommilitonen, die erzählen mir irgendwie, dass sie programmieren, seit sie 5 sind. Der eine finanziert sein Studium schon durch sein kleines Consulting-Unternehmen und ich bin einfach nur stolz, hier zu sein und dabei zu sein. Und dachte auch sehr schnell, bin ich hier überhaupt richtig? Haben die sich irgendwie vertan? Dann hast du auch oft so Aussagen gehört, dass es angeblich irgendwelche Frauen Quoten gebe und dann hat man sich auch gefragt, bin ich darüber hier gelandet?
So Imposter-Syndrom dann so ein bisschen.
Genau, also damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber ja, exakt. Und ich habe dann erstmal angefangen, in der Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten. Ich war quasi Assistentin vom Pressesprecher und der war richtig froh, mich zu haben. Er meinte so, endlich habe ich hier quasi eine Studentin, weil er kriegt dauernd Anfragen, wie ist das so als Frau in IT? Und jetzt kann er quasi mich dazu verpflichten, zu antworten und die Interviews zu geben, weil das andere ist ja eher so quasi auf Bereitschaft und wenn die Leute Bock haben. Aber er meinte so, du buchst das hier von deinen Stunden ab und du machst das dann. Und das war quasi so ein Antrieb, dass ich so mehr rausgegangen bin, mehr so Einblicke gegeben habe. Und irgendwann saß ich da so mit ein paar Kolleginnen und die haben gesagt, hey, wir haben hier halt dieses Problem. Wir haben immer super wenig Mädchen, die hierher kommen. Und ob ich mal eine Idee hätte quasi, ne, als ob ich jetzt so diese eine Lösung habe für ein Problem, was wir jetzt schon länger haben. Und ich habe denen einfach dann erzählt, wie ich quasi meinen Einstieg gefunden habe durch Webseiten. Und dass ich denke, dass so ein Online-Kurs zur Webseitenerstellung gut wäre, weil die hatten und haben immer noch so eine Online-Plattform, OpenHPE, da kann man kostenfrei Kurse machen zu verschiedensten IT-Themen. Und die haben da so eine Junior-Reihe angefangen und der einzige Kurs, das war so ein Python-Kurs, wurde von einem Professor gegeben. Ich glaube, der war damals sogar gar nicht mehr ein aktiver Professor. Und ich habe mir das angeguckt, aber dachte mir so, boah, also begeistert wäre ich jetzt nicht dadurch. Gut, dass ich schon meinen Weg gefunden habe. Und ich meinte ganz ehrlich, wenn ich mich mit jemandem identifizieren möchte, dann fällt es mir einfacher, je ähnlicher die Person zu mir ist. So, das ist ein Mann, der deutlich älter ist und auch eine andere Sprache so von den Formulierungen her benutzt. Das würde mich nicht so catchen und ich habe dann zu den Kollegen gesagt, also ich würde an eurer Stelle dort eine Studentin hinstellen. Und
aber auch schon quasi im Hinterkopf, dass du das sein könntest, oder?
Nee, ich dachte so, also macht Spaß, Ideen zu brainstormen, ne? Und ich wollte einfach ein bisschen helfen, ein bisschen einen Tipp geben, was ich anbieten würde, aber nicht, dass ich das jetzt machen würde. Trotzdem kam einen Tag später eine Mail vom OpenHPI-Team mit: Hey Lisa, uns wurde hier erzählt, du hast da eine super Idee und dass du auch diesen Kurs geben würdest.
Eine super Idee war es dann plötzlich.
Ja, und ich dachte so, oh Gott, so habe ich das eigentlich nicht gesagt, habe es dann auch zurückgeschrieben und dann hieß es, ja, lass uns mal treffen und drüber quatschen. Und da wurde dann in diesem Gespräch so oft dann gesagt, dass ich doch selber festgestellt habe und dass wir es doch auch so schwierig haben, überhaupt eine Studentin zu finden und ich soll mir doch nochmal einen Ruck geben. Und am Ende habe ich dann gemeint, wenn ich das nicht alleine machen müsste, sondern wenn ich da irgendwie das mit Kommilitonen/Freunden machen könnte, dann könnte ich es mir vorstellen. Und das hat dann auch geklappt. Also ich habe dann Kommilitonen gefunden, die gesagt haben, ja klar, lass uns diesen Online-Kurs machen. Und ich war zwar dann am Ende doch irgendwie in jedem Video, was ich eigentlich mir anders vorgestellt hatte, aber es hatte auf jeden Fall mir sehr geholfen, hat aber auch negative Seiten gehabt. Also in diesem Online-Kurs sind natürlich auch Leute anonym registriert und ich hatte dann damals einen Forenbeitrag gelesen, der mir in Erinnerung geblieben ist. Da hat man gesagt, ich bräuchte doch einen Logopäde und das hatte mich damals schon sehr getriggert. Ich war da, glaube ich, 19 oder so und das war ja quasi so ein Schritt aus meiner Komfortzone eigentlich.
Ist schon total mutig, dann so nach vorne zu gehen überhaupt, ne?
Ja, also eigentlich wollte ich ja nur studieren und plötzlich stehe ich da irgendwie vor der Kamera. Wir haben das zu dem Zeitpunkt auch noch alles so ehrenamtlich gemacht. Das kam erst im Nachhinein, dass dann mal jemand hinterfragt hat, sag mal, das macht ihr gerade alles in eurer Freizeit und so. Wäre doch irgendwie fair, wenn wir drüber nachdenken, ob wir euch nicht irgendwie entlohnen können oder so. Oder könntet ihr euch irgendwas vorstellen, was ihr cool findet, irgendein Buch oder was auch immer. Und ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt, wow, und jetzt kommt dieser Kommentar und mich hat es halt voll getroffen. Ich habe halt mit den anderen gesprochen, die dann meinten, nee, ist doch nicht so schlimm. Aber ich meine, die wurden ja nicht direkt angegriffen, ne? Und dann bist du vielleicht auch ein bisschen anders zu eingestellt. Mich hat es schon sehr beschäftigt und ich hatte da ehrlich gesagt erstmal keinen Bock mehr, irgendwie öffentlich irgendwie was Ähnliches zu machen. Aber man sieht ja, habe ich dann doch gemacht und ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Jahre später hatte ich dann den nächsten Online-Kurs gemacht.
Ja, vor allem so ein negativer Kommentar bleibt meist mehr hängen als irgendwie dann 200 gute, das war so ein bisschen das Gemeine daran.
Ja, also das war, glaube ich, was mir am Ende ein bisschen geholfen hat. Das Problem ist, na, Feedback gibst du gerne, wenn du unzufrieden bist. Aber wir hatten Gott sei Dank auch positives Feedback. Und ich kann mich erinnern, dass bei diesem Online-Kurs nachher jemand dabei war, der auch angefangen hat, am HPI zu studieren. Und das hat mir sehr viel gegeben, weil ich so dachte, wow, also dieser Impact, dass quasi jetzt dieser Online-Kurs auch dazu führt, dass Leute ihren Weg ans HPI finden oder ihre Leidenschaft für sowas. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch dann bei so verschiedenen Veranstaltungen, also da, wo ich dann selber teilgenommen hatte damals, da war ich dann in der Zukunft quasi dann plötzlich Speakerin und habe dann erzählt, wie es dann ist, hier zu studieren. Zum Beispiel gab es da immer so eine Einführungsveranstaltung und während die Schülerin quasi dort dran teilnahm, war da sozusagen auch ein Programm für die Eltern, die Kinder dahin gefahren haben. Und da habe ich dann zum Beispiel auch vorgetragen und dann kam eine Mutti danach zu mir und meinte so, Mensch, das ist ja so cool, dich zu treffen. Mein Sohnemann hat deinen Kurs gemacht und dadurch sind wir jetzt überhaupt hier. Und ich war halt so überrascht von so einem Feedback. Und das hat dann mit der Zeit geholfen, dass man das dann vergessen hat oder beziehungsweise so man dann nicht mehr so viel drüber nachgedacht hat. Das ist halt einfach der Nachteil, wenn man ins Internet geht oder generell sozusagen in die Öffentlichkeit.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, du warst früher ja auch schon direkt Mathe-Crack, warst da schon bei Olympiaden dabei. Ich habe gesehen, du hast dann so Hackathons gemacht. Magst du noch mal kurz sagen, was es damit auf sich hat?
Also wer noch nie von Hackathons gehört hat, das ist so eine Mischung aus den Worten Hacking und Marathon. Und ihr kennt das ja bestimmt beim Marathon, da ist quasi so der Weg das Ziel. Also es geht darum, sozusagen die Ausdauer zu haben, durchzuhalten. Und das muss man auch beim Hackathon, weil meist findet das an Heimwochenende statt und ihr stellt euch das so vor, ihr kommt da Freitag an, ihr versucht da irgendwie ein Team zu finden und irgendeine Idee, dann programmiert ihr den Samstag durch, wahrscheinlich noch die Nacht und übermüdet versucht ihr dann irgendwie am Sonntag das Ganze zu pitchen und zu überzeugen und da braucht man auf jeden Fall sehr viel Energie dafür, aber ich glaube, ich war jetzt auch in den letzten 2 Jahren nicht mehr dabei, weil langsam merke ich, dass ich älter werde und nicht mehr das so durchhalte wie damals.
Ja, vor allem, du hast ja auch wirklich, ich habe mal so ein bisschen durchgeklickt, teilweise irgendwie Bilder, die aus Schnecken gefertigt werden dann automatisch oder irgendwie einen Bushaltesitz, der dir zeigt, wo man noch Platz findet und so. Also das ist ja auch schon, erzähl mal, was habt ihr da so gemacht für skurrile Sachen?
Ja, also wir sind irgendwann auf einem Hackathon-Format gestoßen, der uns richtig gut gefiel. Es hieß Kulturhackathon, Coding Da Vinci. Und der ging 3 Monate. Heißt aber jetzt nicht, wir haben da 3 Monate jede Nacht durchprogrammiert. Und zwar gab es am einen Wochenende so ein Kickoff-Event. Da hat man die Datengeber kennengelernt, zum Beispiel das Naturkundemuseum in Berlin, konnte da Fragen stellen, konnte sein Team formen. Und dann hatte man quasi 3 Monate Zeit, das Projekt zu entwickeln. Und mir hat das richtig Spaß gemacht, beziehungsweise ich fand das viel sinnhafter, weil bei so einem Hackathon, da kommen zwar gute kleine Klick-Dummies, Prototypen quasi rum, aber die kannst du halt so nicht dann verwenden. Und in diesen 3 Monaten wiederum, da kam was viel Nachhaltigeres bei rum. Und da musste dann nichts irgendwie da mal so als Notlösung her, sondern da konnte man wirklich mal auch in verschiedenste Sachen reinschauen, die man quasi in der kurzen Zeit sonst nicht machen könnte. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen als, ich würde sagen, Hobby etabliert von meinen Freunden und mir, dass wir zu Hackathons gefahren sind und so quasi Deutschland kennengelernt haben und nebenbei dann immer mal wieder, also ich glaube, bei jedem, wo ich teilgenommen habe, habe ich gewonnen. Also wir haben dann immer gewonnen. Das ist natürlich auch cool. Ne?
Voller Vitrinenschrank bei dir zu Hause.
Ja, also da gab es auch immer so überdimensionale Gutscheine, ne? Die stehen bei mir auch noch irgendwo an der Wand, wo ich so denke, das will ich irgendwie voll gerne anbringen, aber das nimmt so viel Platz weg, das ist irgendwie cool.
Wie diese überdimensionalen Sparkassen-Checks bei irgendwelchen Charity-Events, die dann wirklich so 1,5 Meter lang sind.
Ja, ja, also wahrscheinlich findet man auch Fotos davon, wie ich so eins von diesen Dingern in der Hand halte. Das ist natürlich eine super Nebeneinkunft, ne? Also wer überlegt, Informatik, das lohnt sich. Ihr könntet auch zu Hackathons gehen und wenn ihr das gezielt macht auch und dann auch gewinnt, ne, natürlich, das sind so ein paar Sachen, die quasi zutreffen müssen, aber da könnt ihr auch ganz gut was nebenbei verdienen. Aber ich kann mich auch erinnern, dass das für mich jetzt nicht so normal war, da hinzugehen, weil das war so am Anfang, also 2017 war ich beim ersten Hackathon und ich weiß, also ich habe 2014 angefangen zu studieren und bis zu diesem ersten Hackathon sind ja quasi 3 Jahre ungefähr vergangen und in der Zeit habe ich immer so einen Kommilitonen gesehen, der war ein Jahrgang über mir, der irgendwie einen Hackathon nach dem nächsten gewonnen hat und ich dachte so, boah, auf dieses Level komme ich wahrscheinlich nie, der muss ja ein Genie sein, was der hier dauernd macht und ich hatte damals einen Beitrag so getriggert, das war so ein Event, da haben die irgendwie 3 Preise auf einmal gewonnen, also die haben eine Sache entwickelt, aber wurden dann von 3 verschiedenen Kategorien irgendwie ausgezeichnet bei diesem einen Event, ich glaube, die haben eine Preissumme von 20.000 da weggenommen und ich dachte so, was zur Hölle? Jetzt hatte ich sowas jemals.
Das lohnt sich richtig.
Ja, ja, das lohnt sich. Aber ich dachte auch so, wie krass sind die bitte? Also unglaublich. Und ich hatte daher auch sehr viel Angst, einfach dahin zu gehen. Und ich habe dann damals mit einem Kommilitonen, mittlerweile auch mein bester Freund ist, gesprochen. Und dann hatte er auch so erzählt, dass er auch denkt, boah, es muss richtig krass sein. Ich dachte so, mein Gott, warte, das denkt er, weil für mich war Sebastian einfach eine Person, ich bin irgendwie mit einer total neuen Sache zu ihm hin, habe irgendwas Cooles entdeckt und er so, ja, das habe ich letztes Jahr schon ausprobiert, hier, guck mal, das habe ich damit gemacht. Und ich dachte immer so, hä, wie krass einfach. Also ich dachte mir immer so, hey, der ist doch sozusagen so top informiert, hat schon so viel ausprobiert. Der traut sich auch nicht dahin und ja, wir haben das dann irgendwie so als gemeinsame Mission genommen und sind dann zum ersten Hackathon, das war damals, ich glaube, von der Open Knowledge Foundation und dann war da irgendwie, ich glaube, ein Professor auch dabei, der irgendwie an seinem Lehrstuhl so ein Projekt hatte, da hatte er einfach diesen Berliner Bär dabei, also ihr kennt das vielleicht, ne, das ist so in Berlin, da steht ganz oft so ein Bär, der irgendwie angemalt wurde. Und dieser Bär war mit LEDs ausgestattet und er war plötzlich da und hieß es, ja, ihr könnt auch damit irgendein Projekt machen. Und er hatte so zwischen den Händen ein LED-Schild gehabt, da konnte man quasi auch Text anzeigen oder irgendwelche Zahlen. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, ich muss damit arbeiten. Ich liebe einfach alles, was irgendwie leuchtet und so. Keine Ahnung, wie, was wir machen, aber Das ist ja so cool. Und Sebastian war auch von der Idee angefixt. Dann haben wir da noch mit Amadeus zusammen uns was überlegt. Amadeus kannte sich schon mit Microcontrollern aus. Sebastian hatte eine Idee, wie wir irgendwie die Web-App ganz schnell mal kurz da deployen. Und ich habe dann mich auch das erste Mal damit beschäftigt, wie wir irgendwie auch ja Vektorgrafiken animieren können auf Seiten, weil das, was der Bär quasi anzeigte, wollten wir auch so ähnlichen Effekt auch auf der Webseite anzeigen. Und zusammen hatten wir dann am Ende eine Anzeige, die dann anzeigen sollte, also das war dann sozusagen die Story, dass du irgendwie selber Energie herstellst, zum Beispiel Solarzellen irgendwie einspeist und dann natürlich so ein fancy Bär dir das dann immer anzeigt, wenn du einfach mal so casual in deinem Garten stehen hast. Und dann weißt du immer, wie viel Speicher du noch gerade hast und dass du die Energie dann selber nutzen kannst. Und genau, das war so die Story drumherum. Aber ich glaube, wir waren auch schon mit die Jüngsten, die da teilgenommen haben. Und ich glaube, irgendwie haben wir die alle irgendwie begeistert von dieser Idee. Also die haben ja auf jeden Fall gesehen, dass wir sehr überzeugt davon waren, dass das eine super Lösung ist. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie eine Energy-Kategorie damals gewonnen. Und das war irgendwie cool. Also es war so ein tolles Erlebnis. Erste Hackathon direkt gewonnen. Auch super viele coole Menschen da kennengelernt, die man dann auf zukünftigen Hackathons in Berlin immer wieder gesehen hat.
So eine richtige Community, wo du dann reingerutscht bist.
Ja, das hat sich total dann so ergeben und es ist auch richtig schön. Also da sind super viele Leute, die einfach Lust haben, neue Technologien auszutesten, mit anderen Leuten zu connecten. Das ist schon ein Hobby, dem man da nachgehen kann und ich habe da sehr viel gelernt. Also wir haben irgendwie bei diesen verschiedensten Hackathons verschiedenste Technologien immer ausprobiert, verschiedenste Programmiersprachen und. Und das war auch so eine Möglichkeit, einfach mal machen, worauf man Lust hat, weil in Seminaren hieß es dann oft, bitte benutzt diese Programmiersprache, zum Beispiel irgendwie Smalltalk oder so. Und da musstest du damit arbeiten, weil das so der Lehrstuhl macht, weil das halt so überlegt wurde und alles daran gemacht wird. Und ja, da plötzlich kann ich sagen, ey, ich habe da letztens was Cooles gesehen, ist hier gerade frisch gelauncht worden, stand schon immer auf meiner Liste, mal angucken und jetzt machen wir auch einfach mal. Und vor allem auch so ein Team bringt ja auch super viel Wissen mit, ne? Also so viel, wie ich halt dort auch von anderen dann gelernt habe, ist einfach unglaublich. Und wenn irgendwer struggelt in seinem Informatikstudium und das Gefühl hat, hey, da lerne ich nicht genug Praxis, geht einfach mal zu Hackathon und challenged euch dort. Ist einfach cool. Es gibt meistens immer kostenfrei Pizza, Getränke und gute Community.
Das ist natürlich ein super Ansporn, quasi sich da noch mehr in so eine Welt reinzuarbeiten. Bei dir ging es ja schon in der Schule los, aber das ist ja auch nicht an jeder Schule so. Was findest du, mal so ein bisschen so den Bogen zu spannen? Fehlt da vielleicht auch gerade im deutschen Schulsystem so ein bisschen, um da diese Begeisterung zu schaffen, die du dann auch quasi da schon so entwickelt hast?
Also der Informatikunterricht an Schulen ist ausbaufähig. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich habe zum Beispiel Turbo Pascal gelernt, also es ist eine Programmiersprache und heutzutage, wenn jemand damit ankommt, dann denken die immer, ich habe Programmieren vor etlichen Jahren gelernt. Aber es liegt einfach daran, dass meine Lehrerin das halt vor etlichen Jahren gelernt hat, seitdem anscheinend keine Fortbildung gemacht hat oder so.
Das dann weitergelehrt hat.
Also ja, das ist so ein Ding. Also ich habe das Gefühl, da fehlen irgendwie strategische Weiterbildungsangebote, dass Lehrkräfte quasi Methoden kennenlernen, wie das heutzutage ist. Ich habe auch sehr oft Programmierworkshops für meinen ehemaligen Mathelehrer dann und seinen Klassen quasi angeboten. Und ich weiß auch oft, dass er dann so meinte, boah, das kannte ich noch gar nicht und so. Und das waren dann irgendwie so Tools wie Scratch. Wer quasi sich eigentlich mal damit beschäftigt hat, hey, wie könnte ich vielleicht einem kleinen Kind erste Programmiersachen beibringen, der ist bestimmt schon mal auf Scratch gestoßen. Das ist eine Anwendung, die wurde am MIT entwickelt und da kann man mit Bausteinen so puzzelartig seinen Code zusammenstecken und kann dann dort so eine kleine Katze animieren, ganz schnell quasi kleine Spiele programmieren und das ist halt etwas, was man eigentlich nutzt und damit hatte ich damals so einen Workshop quasi konzipiert. Wir haben da Luftballons platzen lassen quasi und er war total begeistert und meinte, er kennt das nicht und da denke ich mir halt so, wie kann das sein, weil ich meine, wir schicken ja auch irgendwie nicht Kinder unvorbereitet in den Straßenverkehr, wir haben da die fancysten Sachen, wenn ich mich an meine Fahrradprüfung zurückerinnere, um irgendwie Regeln für den Straßenverkehr zu lernen. Aber wir geben einfach Kindern ein Handy in die Hand und sagen, so, auf geht's in die digitale Welt, ohne denen irgendwie Methoden an die Hand zu geben, wie man sich dort sicher verhält, wie man überhaupt dort auch mitmachen könnte. Und ich denke, da haben wir noch sehr viel Raum für Verbesserung.
Also wenn du dir da quasi ein eigenes Schulfach ausdenken könntest, wie würde das heißen?
Jetzt aus aktueller Situation fände ich so ein Fach namens Lebenswissen eigentlich ziemlich cool. Vielleicht kennt ihr die Initiative Life Teach Us. Dort werden quasi von verschiedensten Menschen, sogenannte Life Teacher, verschiedenste Themen als Ersatz für Unterricht angeboten, der eigentlich ausgefallen wäre. Und diese Initiative finde ich so cool und bin da auch Live-Teacher und da bringen halt quasi Leute ihr Lebenswissen bei. Also das kann von irgendwelchen Steuer-Know-Hows sein, aber es kann natürlich auch sowas sein, hey IT, was gibt's da eigentlich für Rollen oder Stipendien, wie machst du das am besten oder Gründen und solche Themen. Also das finde ich richtig cool und ich könnte mir vorstellen, wenn wir sowas hätten, so ein Lebenswissenfach, dass da auch alle richtig Bock drauf hätten und man da dann halt verschiedenste Leute aus verschiedensten Berufen einfach mal reinholt und sagt, hey, erzähl mal, was würdest du gern an Lebenswissen weitergeben? Und darauf hätte ich richtig Bock und da kann man natürlich auch IT-Themen verankern.
Ja, und so ein bisschen bist du ja auch schon so eine Art Live-Teacher, gerade auch so für junge Frauen, junge Mädchen im MINT. Wie viel bedeutet dir das eigentlich jetzt, auch so eine Rolle zu haben, andere zu inspirieren, zu begeistern? Und gerade auch, wie gesagt, junge Mädchen reinzuholen, weil du meinst ja auch am Anfang war es bei dir auch so ein bisschen unsicher, da waren dann nur Jungs um dich herum, ist das schon nochmal was anderes?
Also ich weiß, dass es bei mir lange auch gebraucht hat, mich als Vorbild zu verstehen. Ich glaube, das kam dann durch Momente, wo dann Studentinnen angefangen haben, am HPI zu studieren und zu mir dann gesagt haben, hey, du warst für mich ein Vorbild, ich habe dich da gesehen auf der Webseite oder ich habe den Kurs bei dir gemacht oder und habe mir gesagt, so will ich auch werden und das will ich auch machen und mir bedeutet das schon sehr viel, dass es krass irgendwie ein Leben oder eine Lebensentscheidung von jemand anderen beeinflusst zu haben. Und wenn ich zurückdenke, damals, da kannte ich kaum irgendwie Frauen, die in IT arbeiten. Also ich bin Arbeiterkind und hatte da dann halt nicht so den Zugang, sage ich mal, zum akademischen Umfeld. Kannte daher auch nicht wirklich Frauen, die jetzt einen akademischen Weg eingeschlagen haben. Und mir ist es wichtig, einfach da ein Vorbild zu sein oder sichtbar einfach zu sein, dass man sieht, hey, das könnte ich vielleicht auch werden. Also ich weiß nicht, ob dir der Begriff Verfügbarkeitsheuristik was sagt, beziehungsweise Availability Bias. Das ist, wenn man über etwas nachdenkt, dass man etwas abruft, was quasi gerade verfügbar ist. Heißt, wenn man oft zum Beispiel eine erfolgreiche Informatikerin sieht, die irgendwie erfolgreich gegründet hat oder einfach erfolgreich in IT ist, weiß nicht, ein Spielunternehmen hat oder, dann kommt das einem viel realistischer vor. Also man kann das beispielsweise an Angela Merkel sehen. Also bevor die quasi Kanzlerin war, war das vielleicht für alle nicht so verfügbar, dieser Gedanke. Aber nachdem sie dann so lange in dem Amt war, ist das vielleicht für viele jetzt realistischer. Und genau darum geht es. Also ich will einfach da präsent sein, dass man, wenn man drüber nachdenkt, hey, Karriere in IT, dass man sich sagt, ja, warum nicht? Da ist doch die Lisa, die hat da so viel Spaß, die, weiß nicht, die schreibt da auch Bücher oder die hat hier das oder das erzählt oder hey, da finde ich mich wieder. Und klar, das ist einfach total schön zu hören und das möchte ich gerne weitermachen.
Hattest du da auch irgendwie ein Vorbild, was dich so besonders inspiriert hat? Oder war das damals dann eher noch ein bisschen schwierig und du musstest quasi dich da selber so reinarbeiten?
Also ich würde sagen, lange war halt einfach mein Bruder mein Vorbild. Vielleicht war es auch ein bisschen nervig für ihn, dass ich ihn so viel nachgemacht habe. Aber ich hatte richtig lange wirklich keine Frau gekannt, die jetzt auch dann beruflich in der IT unterwegs war. Also ich weiß, dass ich damals, ich glaube, da habe ich so ein Jahr studiert schon und dann habe ich angefangen, mich bei Mozilla zu engagieren. Da habe ich zum ersten Mal eine Frau getroffen, die als Entwicklerin dort unterwegs war und ich dann das erste Mal quasi eine Frau auch gesehen habe, die das jetzt auch beruflich macht und mir dachte, ach cool, das war sehr prägend für mich. Und ich hatte damals dann am Hasso-Plattner-Institut auch angefangen, so eine Gesprächsreihe zu starten, Women in Tech, weil wir hatten 20 Jahre lang keine Professorin und ich dachte, dann holen wir jetzt einfach die Frauen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und Politik hierher. Und dann dachte ich mir so, okay, aber jetzt welche Frauen eigentlich? Wen kenne ich denn jetzt eigentlich? Und ich habe dann damals darüber nachgedacht, also ich habe damals schon so Auszeichnungen erhalten für meine Bachelorarbeit und habe dann gedacht, hey, die Leute, die da in der Jury saßen, waren hoffentlich Frauen dabei, die halt auch in IT unterwegs sind. Und hatte ich auch Gott sei Dank Glück mit der Vermutung. Und das waren so die ersten Frauen, die ich dann eingeladen habe. Heutzutage ist das komplett anders. Also wenn ich drüber nachdenke, kann ich dir eher eine Frau nennen, die einen bestimmten Beruf macht, als einen Mann. Also ich habe ja beispielsweise in meinem aktuellen Buch auch 42 Berufe vorgestellt und davon sind 69% von Frauen repräsentiert. Also da haben wirklich Frauen dann Einblicke gegeben in ihren Berufsalltag, in ihren Werdegang. Und das ist einfach möglich und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen in so einer kleinen Bubble auf LinkedIn mittlerweile, dass ich da so viele Frauen kenne. Die Realität sieht natürlich leider anders aus, aber ich hoffe, das ändert sich.
Kurze Schleichwerbung, wie heißt das Buch?
Das heißt Per Anhalter durch die IT-Branche.
Jetzt mal nochmal so einen kleinen Schlenker zurück. Wir haben jetzt gerade über deine Vorbilder gesprochen, aber wenn du jetzt heute nochmal komplett bei Null anfangen würdest, was genau würdest du da anders machen?
Heutzutage würde ich, glaube ich, sehr gerne schon viel, viel früher an so Programmier-Workshops teilgenommen haben. Also wenn ich da irgendwie so Kinder sehe, letztens erst in so einem Open-Roberta-Workshop, den wir hier auch so bei Google anbieten, wenn dann plötzlich der Roboter fährt oder ein LED leuchtet, dann strahlen die einfach so, weil die so stolz darauf sind, dass das geklappt hat und ich denke mir so, diesen Moment, ich kenne das, das hatte ich damals beim Webseitenbuch, aber wie viel cooler ist das einfach, dass da dieser Roboter fährt, dass es leuchtet, das hätte ich auch gerne als Kind erlebt. Bei mir kam das erst so im Studium, weil ich dann aus dieser anderen Rolle, nämlich der Tutorin sozusagen, das Ganze kennengelernt habe. Und das Erlebnis, das hätte ich voll gerne schon als Kind gehabt. Vielleicht wäre ich noch in irgendeine andere Richtung gegangen, aber ich finde, diese letzten 10 Jahre, das ist einfach unglaublich, was da so passiert ist. Da hätte ich mich niemals gesehen. Also, dass ich irgendwie mal Buchautorin werde oder im Podcast sitze, das ist schon echt cool.
Also diese ganzen kleinen Erfolgserlebnisse einfach sammeln, die man aber auch, finde ich, genießen muss, weil oft drauf ist das einfach so ein bisschen an einem vorbei, wenn man in der Situation ist und dann sich vielleicht auch mal die Zeit zu nehmen, darauf nochmal so ein bisschen zurückzuschauen. Lisa, wir haben eine Kategorie, die mag ich ganz besonders gerne. Da stellen nämlich unsere Gäste oder Gästinnen immer eine Frage für den kommenden Gast. Und da hast du eine Frage bekommen, und zwar von Olli Schulte, der ist der Sicherheitsbeauftragte der Denexpo. Und wir hören da mal ganz kurz rein.
Zukunft Orange, der Schlagabtausch.
Und der hat eine Frage zu der Ideenexpo, aber nicht zu der kommenden 2026, sondern der guckt da noch so ein bisschen weiter in die Zukunft und möchte da Folgendes von dir wissen.
Was wünschst du dir von der Ideenexpo 2028?
Also wir haben jetzt quasi 3 Jahre Zeit, 3 Jahre Vorlauf, deine Wünsche umzusetzen. Was wünschst du dir von der Ideenexpo 2028 in 3 Jahren?
Boah, das ist auf jeden Fall sehr viel Zeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Thema IT dort präsenter vertreten ist. Vielleicht sogar auch Frauen in IT. Ich mag da so ein Zitat von Julia Freudenberg, das ist die CEO von der Hackerschool. Und die sagt, bevor sich ein Kind für einen Berufswunsch entscheidet, sollte es auf jeden Fall mal programmiert haben. Und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall bei der Ideenexpo umsetzen. Vielleicht irgend so eine Programmier-Workshop-Ecke, wo, weiß ich nicht, alle halbe Stunde was Kleines umgesetzt wird, damit man da einfach mal reinschnuppert. Vielleicht ist das dann dieser Aha-Moment bei einigen, dass die danach sagen, hey, das gucke ich mir nochmal genauer an und vielleicht gehe ich auch diesen Weg in diese Richtung. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne dort wünschen.
Dann ja vielleicht auch mit dir und das nicht erst auf der Ideenexpo 28.
Ja, voll gerne. Also ich komme auch gerne nächstes Jahr schon zur Ideenexpo vorbei und gebe gerne einen Einblick in meinen Werdegang oder in die verschiedensten Berufe, die wir in der IT haben.
Ja, sehr gerne. Was kann man denn vielleicht generell so als Unternehmen oder Einzelperson dazu beitragen, dann auch gerade so mehr Mädchen, mehr junge Frauen für IT und Technik zu begeistern? Das ist ja auch von uns immer so ein ganz großes Anliegen. Was hast du da vielleicht noch so für ein paar Tipps mit dabei?
Alles, was irgendwie Hürden abbaut, also beispielsweise Mentoring-Programme, wenn du irgendwie schon das schaffst, einen Zugang zu bringen zwischen den Schülerinnen und Frauen, die dort arbeiten, dass sie quasi diesen direkten Austausch haben. Wir haben ja verschiedene Initiativen wie Cybermentor oder ähnliches oder halt auch, wie ich schon nannte, die Hackerschool. Da können sich Unternehmen ja gerne quasi engagieren und dann mal so einen Programmier-Workshop bei sich anbieten. Ansonsten, was ich auch total cool finde, sind diese Awards, die existieren. Beispielsweise habe ich ja mal den Size Women Award bekommen und das hilft einfach auch zur Sichtbarkeit. Also da kommt so ein Presserummel mit rum. So viele, die dann plötzlich meinten, sie haben dadurch von mir überhaupt erfahren. Das ist unglaublich cool und ja, weitere solche Initiativen. Oder, was ich natürlich auch total cool finde, aber das müssen jetzt nicht quasi Unternehmen machen, sondern eher dann so die Einzelpersonen, engagiert euch einfach bei lokalen Angeboten. Also ich bin beispielsweise Mentorin bei den sogenannten Jugendhack-Labs. Das ist von der Open Knowledge Foundation und das ist quasi meistens in so Makerspaces. Also Makerspace könnte ich vorstellen wie so ein Raum, da sind sehr viele Werkzeuge, auch Werkzeuge wie ein 3D-Drucker, aber auch andere Dinge. Und dann kann man dort sich austoben, kann irgendwie Microcontroller programmieren, kann irgendwie mit einem Plotter beispielsweise einen T-Shirt-Druck ausschneiden oder einfach mal eine App dort programmieren, durch Mentoren angeleitet, Mentoren wie ich beispielsweise. Also es gibt super viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden und mir ist es besonders wichtig, da als Frau sichtbar zu sein, damit die Kinder und Jugendlichen nicht nur Männer dort sehen, sondern auch wieder sehen, ah, das macht auch eine Frau und das ist auch was für mich und ich bin nicht irgendwie anders, sondern da gibt es auch andere und ja.
Da haben wir dann so wieder so ein bisschen dieses Live-Teacher-Bild dann auch mit drin, diese Vorbildfunktion. Es hat großen Spaß gemacht mit dir, aber ich kann dich hier nicht gehen lassen, ohne dir noch eine letzte Frage zu stellen. Du erreichst ja wirklich täglich tausende junge Menschen. Was möchtest du denen vielleicht noch so in einem letzten Satz mit auf den Weg geben, als Vorbild?
Ich glaube, das kann ich kurz halten. Einfach trau dich. Also leg einfach los, gestalte die digitale Welt mit und lass dich nicht zurückhalten, weil irgendwer der Meinung ist, das ist nicht cool oder das könne man nicht. Du machst schon deinen Weg und falls du Rat brauchst, schreib mir jederzeit. Ich bin fast auf allen Plattformen irgendwie erreichbar.
Super. Ja, vielen Dank, Lisa Ide, dass du uns mitgenommen hast, dass du auch jederzeit dann quasi bereit und ansprechbar bist und dann sehen wir uns, ja vielleicht, hoffe ich, im Sommer auf der kommenden Ideenexpo 2026.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Zukunft Orange, der Ideenexpo-Podcast.